Guten Morgen. Wenn es eine Qualität gibt, die uns alle Menschen auszeichnet, dann eben die, dass wir es lieben, uns zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Werbung gesehen habt von einem Kreditinstitut, von der Sparkasse. Sitzen zwei Leute zusammen an einem Tisch und du magst sofort einen, magst du den anderen, findest du einfach arrogant und hochnäsig. Das ist echt ein Snob. Und der zieht so seine Fotos raus und knallt auf den Tisch. Mein Auto, meine Yacht und so weiter. Und die große Spannung steigt, weil was wird dieser sympathische Kerl auf der anderen Tischseite machen? Er zieht auch Fotos raus und sagt, mein Haus, meine Yacht und so weiter. Und guckst so erstaunt, dem geht es ja irgendwie sogar noch besser als diesem versnobten, reichen, hochnäsigen Typen. Und die Botschaft ist, wenn wir uns vergleichen, wenn du das richtige Kreditinstitut hast, die richtige Bank, selbst wenn du super sympathisch bist, dir kann es besser gehen als dem anderen, weil wir vergleichen uns. Und ich glaube, das merkt man auch im Alltag. Wir hatten mal vor längerer Zeit, mein Vater konnte ein Auto kaufen, ein super tolles Auto. Nach ein paar Wochen hat unser Nachbar genauso eins. Manchmal merkt man, dass in der Weihnachtszeit, Adventszeit, mit den Lichtern, irgendjemand hat irgendwie so seine Hausseite aufgemotzt. Nächstes Jahr sehen fast alle Häuser in der Straße genauso aus. Das ist ja vielleicht auch der Motor unserer Gesellschaft und das treibt die Wirtschaft voran. Aber nicht immer ist es gut, dass wir es lieben, uns mit anderen zu vergleichen. Und ich möchte einen Predigttext vorlesen aus Johannes 21, den zweiten Teil von Vers 19 bis, also Kapitel 21, zweiter Teil von Vers 19 bis Vers 23. Und nachdem er, das heißt Jesus, das gesagt hatte, spricht Jesus zu Petrus, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Wir können ja mal so einsteigend sagen, wem lohnt es sich denn überhaupt nachzufolgen? Wenn ich jetzt bei manchen meiner Töchter in ein Zimmer reingehe, sagen je zwei ja in einem Zimmer, dann ist bei dem einen ihre Seite vollgepflastert mit Postern. Leute, von denen ich noch nie was gehört habe, sie sagt mir aber, die sind weltberühmt. Ich kann mich selber daran erinnern, dass ich auch als Teenager auch sowas hatte, wo ich mir was rausgeschnitten habe und dann irgendwie hingelegt habe. Und dann kam plötzlich bei mir so, was mache ich hier eigentlich? Wieso wird diese Person für mich so zu einem Menschen, oder zu einem Vorbild, dem ich gerne nachfolgen möchte? Es ist ja nicht falsch, Vorbilder zu haben. Deshalb haben wir ja auch Eltern. Eigentlich sollten sie ja Vorbilder sein zum Guten. Obwohl es auch den Spruch gibt, keiner ist unnütz. Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Aber so, im Miteinander, in der Gesellschaft, wir sehen auf die vor uns gegangen sind. Wir schauen auf ihr Vorbild und wir folgen nach. Aber nicht jeder Mensch ist es wert, nachgefolgt zu werden. Nicht jede Person. Wenn man zum Arzt geht, ist immer so diese Erklärung, wer liest diese ganzen Galas, Buntes und was weiß ich, was es noch für Zeitschriften gibt, normalerweise immer beim Arztbesuch. Schlägt man die auf oder sieht man sich die Titelseiten an, das sind nur vollgestopft mit Leuten, wo sie gesagt hat, guck mal, wie toll sie sind, guck mal, wie gut sie aussehen, guck mal das Make-up, guck mal das Haus, das sie haben, guck mal das Auto, das sie fahren. Ahmt sie doch nach. Sie haben doch ein geniales Leben. Me too Diese ganze Sache von der sexuellen Ausbeutung, besonders von Frauen, hat die ganze Verlogenheit dieses schönen Scheins aufgedeckt. Du siehst plötzlich hinter diesem schönen Schein, ich habe das, ich habe jenes, oh, geht's mir gut, boah, bin ich was Besonderes. Hat den ganzen Schleier da weggezogen von der Schönheit, hat aufgezeigt den ganzen Dreck und das ganze Furchtbare, die ganze Ausbeutung, die dahinter steht. Nein, auch diese Leute auf den Zeitschriften, sie sind es nicht wert, nachgefolgt zu werden. Nicht allein aufgrund des Scheins, den sie um sich haben und nicht allein aufgrund der schönen Worte, die sie von sich geben, weil oftmals steckt da nichts dahinter oder sogar genau das Gegenteil. Im Allgemeinen sind die Promis es nicht wert, nachgeahmt zu werden, trotz ihres Geldes, trotz ihres Eigentums, trotz ihres Aussehens. Und so, wem lohnt es sich, nachzufolgen? Jesus. Er hatte genau das Gegenteil gemacht. Seine Dracula-Rede. Die Dracula-Rede, in der er zu den Leuten sagte, wenn ihr mein Fleisch nicht esst und wenn ihr mein Blut nicht trinkt, dann habt ihr keinen Anteil mehr, dann werdet ihr kein ewiges Leben haben, dann werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Da hat sich die ganze Welt angesagt, was ist das hier? Und die sind weggedreht und sind alle weggegangen, sodass Jesus sich an seine Jünger wandte und fragte, wollt ihr auch weggehen? So dies in aller Offenheit zu fragen, wenn du dich für mich entscheidest, was ist es, was dich dazu treibt, dich für mich zu entscheiden? Denk mal drüber nach, weil wenn du willst, du hast alle Freiheit der Welt, wegzugehen. Und Petrus, seine berühmten Worte, seine berühmte Antwort, er sagte zu Jesus, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es lohnt sich, Jesus mit Haut und Haar nachzufolgen. Und nicht immer, das ist das, wofür wir Evangelisten angeklagt werden. Irgendwann hat sich schon vor Jahren oder Jahrzehnten so eingebürgert, wir wollen die Leute nicht schocken, wir wollen die Leute einladen oder ihnen darstellen, ihnen vor Augen führen, wie schön das Leben eigentlich mit Jesus sein kann. Willst du Erfüllung, willst du Glück und so weiter, dann pack Jesus in dein Leben drauf. Und das ist eigentlich eine Botschaft, die zu kurz greift. Weil ich kann es selber von meinem Leben auch bezeugen. Das Leben ist manchmal so hart, dass du irgendwie fragst, was machst du hier eigentlich? Aber was hält mich denn dann an dem ich nachfolge, Jesus Christus? Nicht, dass er mir ein glückliches Leben gibt. Nicht, dass ich keine Probleme, keine Herausforderungen habe. Das beiseite gelassen, selbst wenn es mir dreckig gehen sollte, ich weiß, wer Worte des ewigen Lebens hat und das ist, hat nur Jesus Christus. Und deshalb, selbst wenn es mir dreckig geht, deshalb bleibe ich bei ihm. Wenn ich aber geködert worden wäre für Jesus Christus mit dem Versprechen, dass dann schwebe ich von einem Gipfel zum anderen, meine Füße berühren nicht mal den Boden, Tal des Todes kenne ich nur aus den Büchern, habe ich selber noch nie erlebt, dann bin ich weg vom Fenster. Aber ich weiß, wem ich nachfolge, wem es sich lohnt nachzufolgen, Jesus Christus, weil er der Einzige ist, der Worte des ewigen Lebens hat. Und dann ist aber dieses Problem trotzdem, wir lieben uns zu vergleichen. Ja, als Petrus sich umwandte, Johannes fragte Jesus, was ist aber mit diesem? In diesem Vergleich, ich kann mich daran erinnern, vor Jahren, als ich mal Theologie in den USA studiert habe, in Dallas, da gab es so einen See, White Rock Lake, und ich und ein Freund von mir, wir hatten beschlossen, wir drehen mal eine Joggingrunde zusammen. Und wir fahren dorthin, steigen aus, fangen an zu laufen, und Mann, legte der ein Tempo vor. Ich habe gehechelt, um mit ihm Schritt zu halten. Nach dem Ende der Runde fragte ich ihn, was ist da überhaupt in dich gefahren, dass du so ein Tempo losgelassen hast. Er guckt mich an und sagt, ich habe nur versucht, mit dir Schritt zu halten. Das heißt, in diesem, in dem Miteinander, das Miteinander ist sehr gut. Das Miteinander ist gut, um uns gegenseitig anzuspornen. Wir sollen uns ja auch gegenseitig herausfordern. Dieses Miteinander, das gemeinsam hilft, den natürlichen Zustand des Gartens zu überwinden. Unkraut. dass er ein, von sich ja auch entsteht, auch in unserem Leben. Und das Unkraut im eigenen Leben zu jäten, machen wir eigentlich viel mehr, wenn wir das Vorbild von anderen haben. Aufgrund des Vorbilds von anderen, aufgrund des Ansporns durch andere. So wie es ja auch in der Bibel steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Versteht also im Vergleich, Vergleich an sich ist ja nicht schlecht. Vergleich an sich ist ja sogar gut, auch wenn der Hebräerbrief sagt, wir haben eine große Wolke von Zeugen. Ja, wir haben eine große Schar von Menschen, die vor uns gegangen sind und aufgrund ihres Vorbilds trachtet nach Christus. Ja, trachtet nach ihm. Auch deshalb Gemeinde, deshalb ja wir nicht als Einzelchristen, sondern als Gemeinde im Miteinander sind wir stark. Im Miteinander, wenn es einem schlecht geht, kann der andere ihn hervorholen aus dem Loch und wieder vielleicht nach einer gewissen Zeit ist es genau umgedreht. Aber im Miteinander ist ja eine große Stärke, eine große Kraft. Aber weil wir es lieben, uns zu vergleichen, gibt es auch diesen Vergleich, der Gift für unsere Herzen ist. Der Gift für unser Leben ist. Neid und Eifersucht, zum Beispiel, das kommt ja nur aus dem Vergleich. Die grundsätzliche Frage, wieso geht es meinem Nachbarn besser als mir? Ob nun Christ, ja, oder nicht Christ. Und dieser Vergleich tötet. Denn wir sind nicht alle gleich. Jeder von uns ist zwar gleich in vielem. Wir sind Mensch. Wir leben hier auf der Welt. Wir alle brauchen Atem und wir brauchen Nahrung zum Leben. Berühmte Worte von Shakespeare, glaube ich. Schneiden wir uns, dann bluten wir. Wer tut es denn nicht? Arbeit tut uns gut und Atempausen bringen uns weiter. Weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Franzosen schafften im Zuge ihrer Revolution und der Anbetung ihrer Götten der Vernunft, sie schafften die 7-Tage-Woche ab, weil sie, ihr Ding war das Dezimalsystem, 10. 10 war irgendwie so ihre Zahl der Vollkommenheit. Aber heute haben die Franzosen wieder eine 7-Tage-Woche, weil sie es feststellten, was auch andere bestätigt haben, Gottes Rhythmus von Arbeit und Erholung, 6+1, 6 Tage plus 1 Tag Erholung, ist das Beste für uns Menschen. Und da unterscheidet sich keiner von uns, da sind wir in dem gleich. Aber wenn ich euch jetzt bitte, euch einfach mal umzudrehen und den anderen anzuschauen, was seht ihr in diesem Raum? Seht ihr alle gleich aus? Wir sind anders. Ihr Mann oder Frau, groß, klein oder mittel, blond oder schwarz oder mit Glatze, braune Augen, grüne Augen, blaue und graue Augen. Jemand hat mal gesagt, weil Gott ja jedes Haar auf unserem Kopf gezählt hat, macht er sich es manchmal auch leicht und lässt Leute einfach Glatze haben, weil die Haare braucht er dann nicht mehr zu zählen. Aber wir sind unterschiedlich. Manch einer springt 5 Meter weit, der andere ist froh, wenn er bloß 1 Meter weit weg vom Fleck kommt. Einer steht früh morgens auf und der andere blüht auf, wenn er erst um Mitternacht ein Buch rausholt und sich darin vertieft. Psalm 139 sagt, Gott, du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Mein Gebein oder Wesen war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Das ist eine Bezeichnung für den frühen Embryonalzustand des Menschen. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Gott hat uns gewollt. Punkt. Deshalb hat er uns auch so geplant, wie wir sind. Mit unserem Geschlecht, mit unseren Gaben, mit den Talenten, mit unserem Aussehen. Und weil er uns so geplant hat, so hat er uns dann auch gemacht. Das alte Kinderlied, wir sind kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Das ist Wahrheit. Und doch sind wir anders in dem, wer wir sind, nicht was wir sind. Da sind in vielem sind wir gleich. Aber wir sind anders in dem, wer wir sind. Ich war ja früher mal der Teampastor für Berlin Thunder. Es gab American Football in Europa und Berlin hatte eine Mannschaft und ich war deren Pastor. Und bei einer Andacht habe ich mir erlaubt, den Witz aufzugreifen, White man cannot jump. Dass die weißen Leute, dass sie schlechtere Sportler sind als die Afroamerikaner oder Afrikaner insgesamt. Boah, da muss ich mir was von den weißen Sportlern was einstecken. Aber so, das White man cannot jump, weiße Männer können nicht springen, das hat versucht, das auszudrücken. Menschen haben ja lange Beine, kleine Beine. Manche sind super gut beim Laufen. Meine Frau Sophia hat einen Marathon gelaufen. Sie hat immer beim Laufen entspannt. Wenn ich laufe, ich bekomme Selbstmordgedanken. Ich denke, ich bin doch verrückt. Ich fange jetzt an loszulaufen, um wieder zurückzukommen. Aber ich liebe Radfahren. Das ist wiederum das wo ich aufblühe, was mir wieder Spaß macht. Wenn ich mich mit anderen vergleichen sollte, wenn es auf Marathon oder Laufen, dann bin ich gleich tot. Weil wir anders sind. Wir sind in vielem gleich, aber in manchen Punkten sind wir anders und wir unterscheiden uns. Und der Vergleich dann, der tötet uns. Wenn ich in die Geschichte zurückschaue, ich verstehe den Unterschied nicht zwischen dem böhmischen Reformator, also aus Prag, Jan Hus und Martin Luther. Es hat keinen großen Unterschied zwischen den beiden Männern gegeben. 100 Jahre liegen ungefähr zwischen ihnen. Jan Hus hat praktisch genau das Gleiche gesagt wie Martin Luther. Jan Hus wurde verbrannt. Martin Luther hat die Welt verändert. Es gibt keinen großen Unterschied. Was hat den Unterschied zwischen den beiden bewirkt? In dem Ding als Johannes Eck, der Vertreter der katholischen Kirche, der Gegner von Martin Luther, zu Martin Luther sagte, hey, du gehörst praktisch verbrannt, weil du sagst genau das Gleiche wie Jan Hus. Martin Luther wusste nicht, wer Jan Hus ist. In einer Pause lief er in die Bibliothek und überprüfte, was Jan Hus gelehrt hat. Und als er feststellte, dass es genau das, was Martin Luther umhertreibt, war das für ihn eine Bestätigung, dass die Kirche sich sehr wohl irrt oder geirrt hat in der Geschichte. Und er kam zurück, gestärkt in seiner Überzeugung, die Gott ihm gegeben hatte. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der Unterschied ist, wenn ich das mit einem Kartenspiel vergleiche. Gott hat dir eine bestimmte Hand ausgeteilt, einen bestimmten Satz von Karten ausgeteilt und der ist in deiner Hand. Und jetzt kannst du rumjammern, was du für eine Hand erhalten hast, wieso der andere die vier Asse hat und du nicht, aber das bringt dir wenig. Was soll meine Mutter sagen, die im Alter von 33 so ein Rheuma bekommen hat, dass sie kaputte Körperglieder hat? Und die lebt. Dass ich mich als Kind erinnere, haben wir uns gewünscht, dass unsere Mutter mit uns spielen könnte. Konnte sie aber nicht. Hast sie berührt, hat sie vor Schmerzen aufgeschrien. Was soll so ein Mensch machen? Was hätte mein Vater machen sollen, wenn seine Frau bettlägerig ist und er seine Arbeit aufgeben muss, damit er sich um sie und seine Kinder kümmern kann? Wir alle haben eine ganz bestimmte Hand ausgeteilt bekommen. Und da sind wir anders. Da unterscheiden wir uns. Jammern hat noch keinem geholfen. Und sich schlecht zu fühlen, hat auch keinem irgendetwas gebracht. Auch wenn das vielleicht die natürliche Reaktion ist. Aber ein Vergleich jetzt, was für eine Hand hast du bekommen und was für eine Hand habe ich bekommen? Wieso wird Jan Hus verbrannt? Und wieso ist Martin Luther derjenige, der die gesamte Welt verändert hat? So ein Vergleich bringt nichts. Was Jesus praktisch zu Petrus sagt, steh auf und bring du deine Hand ins Spiel. Was geht es dich eigentlich an? Was meine Ziele sind für Johannes? Du Schau du auf mich und mit der Hand, die du erhalten hast, bring du sie ins Spiel und lebe. Und du folge mir nach. Darauf kommt es an. Wir vergleichen uns gerne mit anderen. Als Petrus von Jesus wissen wollte, wie eigentlich die Zukunft von Johannes aussehen wird. Weil gerade vorher hat ja Petrus von Jesus erfahren, was seine Zukunft sein wird. Wie er sterben wird. Da wies Jesus Petrus darauf hin, dass der Fokus von Petrus seine eigene Nachfolge sein soll. Es geht nicht darum, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir den anderen nicht im Blick haben. Es geht nicht darum, dass wir sagen, nur ich schaue weder links noch rechts. Der gute Samariter, der barmherzige Samariter interessiert mich nicht. Darum geht es nicht. Aber Petrus wollte sich vergleichen im Blick auf Lebensleistung. Was wird mit mir sein und wie wird sich der andere geschlagen haben? Und diesen Vergleich sollen wir scheuen. Denn jeder von uns hat andere Umstände von Gott erhalten. Jeder von uns ist anders gemacht und begabt. Und ihr wisst doch selbst, wenn ihr hier im Raum umschaut, die Leute, die das Leben schwer nehmen, ich bin normalerweise einer, der das Leben schwer nimmt. Ich habe aber Geschwister, egal was ihnen passiert, die lächeln und tanzen durchs Leben. Manchmal frage ich mich, wieso kann ich nicht so sein wie sie? Da sind sie mir wieder ein Vorbild. Also Vorbilder zu haben, ist ja gut. Und ich merke vielleicht, wie ich sein sollte, aber ich gehe trotzdem anders mit den Dingen um. Und ich habe trotzdem andere Lebensumstände als sie. Deshalb, weil es so ist, deshalb sagt Jesus zu Petrus, leg dein Augenmerk darauf, dass du mit dem, wer und was du bist, Jesus von ganzem Herzen nachfolgst. Das ist das. Das ist das, was dein Fokus sein sollte. Was geht es dich an? Ob ich möchte, dass Johannes am Leben bleibt. Du, mit Haut und Haar, mit der Hand, die du von mir erhalten hast, du, folge mir nach. Und abschließen möchte ich mit 1. Korinther 10, 13. Paulus schreibt dort, Gott dabei ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Dieses Beispiel, ihr werdet nicht über eure Kräfte hinaus versucht werden. Das beste Bild dafür, das ich habe, ist, unser Leben geht durch die Hände Gottes. Weil wir alle anders sind, lässt Gott andere Herausforderungen in unserem Leben zu. Ich kann es mit einem Lächeln sagen, ich bin froh, dass ich nicht die Herausforderung von Simon habe. Oder von Marianne, oder von Kajuwe, oder von Rachel, oder Tabea, oder wem auch immer. Weil ich höchstwahrscheinlich an ihnen zerbrechen werde. Und deshalb lässt Gott mich sie nicht erleben. Du wirst meine Versuchung nicht haben. Weil Gott sich sicher ist, wenn du sie erlebst, dann wirst du wahrscheinlich daran zerbrechen. Du wirst die Versuchung erleben, die deinen Kräften entspricht und von denen Gott überzeugt ist, du kannst sie ertragen. In 1. Korinther 10, 13 ist ja so, zugleich mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt, diese Versuchung. Das ist manchmal, wenn ich nachgegeben habe, denke ich, oh, weiß irgendwie so, regt mich auf. Aber das ist Gottes Verheißung, dass er sagt, ja, Versuchung, ja, wirst du haben, aber guck mal, ich schaffe auch einen Ausgang. Und deine Versuchungen sind anders als die deines Nachbarn. Ein Vergleich bringt da nichts. Aber dass der Trost ist in dem, dass unser Leben durch die Hände Gottes geht. Und jetzt könntest du natürlich sagen, Gott, was ist eine Schweinerei? Ja, wieso hat mein Bruder all das schöne Zeug und ich nicht? Wieso hat mein Bruder 5 Söhne und ich habe 4 Töchter? Man kann das Ding umdrehen. Obwohl, irgendwann hatte ich mal wirklich so einen Punkt, wo ich sagte, Mann, wenn ich der letzte Adonis wäre, wäre ich der letzte Adonis. Versteht ihr? Wir würden aussterben. Meine Schwägerin wiederum, die Frau meines Bruders, wir hatten mal so eine Ladung, so Kleidung nach Lettland gebracht und so weiter. Und sie hat sich mal in einem Raum eingeschlossen, weil es gab dort auch Mädchenkleidung. Und sie sagte, sie braucht einfach diese Zeit, hat die Sachen gefaltet, sie sortiert. Und ihr Schmerz wiederum, dass sie keine Tochter hat, sie braucht dieses, um das zu verarbeiten. Wir sind vielleicht gleich in manchem, aber wir sind doch anders, ja, in vielem. Aber unser Leben geht durch die Hände Gottes und er würde nichts in deinem Leben zulassen, was dich so kaputt machen würde, dass du nicht mehr aufstehst. Das ist der Trost und das ist die Zuversicht oder der Glaube, den ich habe, das Fundament, auf das ich mich stellen möchte, dass ich weiß, wer mein Herr ist, dass ich weiß, er ist der Einzige, der Wort ewigen Lebens hat und er ist nicht darauf aus, mich kaputt zu machen. Er ist nicht darauf aus, mein Leben schwieriger zu machen als dem anderen. Vielleicht ist es so, dass wir einfach nur das ein wenig oder auch viel von Hiob erleben. Diese Frage von Satan, wirst du Jesus treu bleiben, wenn ich dir Heftiges entgegenschleudere? Verantwortlich bist du für dein Leben, dein Handeln und ja, natürlich auch für die Gemeinschaft untereinander. Wenn ihr jetzt rausgehen sollt und sagen würdet, Kajuwe, nächste Woche komme ich nicht. Ich will diesen Vergleich nicht mit anderen, weil dann wäre das Falsche. Wir sollen ja für die Gemeinschaft, füreinander da sein. Und das größte Gebot ist ja, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Also er mahnte Jesus Petrus nicht, darauf zu achten, dass er als ein Vollblut-Egoist sein Leben führe. Sondern die Ermahnung ist, ich habe dich erschaffen, so wie du bist. Sündige nicht. Aber deine Eigenschaften, deine Talente und dein Wesen, auch dein Geschlecht bei der Geburt, sind gewollt von Gott, dem Allmächtigen. Setze du sie ein und folge mir nach. Und hierin ein Vergleich mit anderen, der ist gar nicht sinnvoll. Und wenn du auf dein Leben schaust, dann wünschst du dir vielleicht, dass es leichter wäre. Dann wünschst du dir vielleicht, dass du mehr Erfolg hättest. Vielleicht fragst du dich tatsächlich, wieso geht es meiner Schwester besser? Weshalb scheint meinem Bruder alles im Leben zu gelingen? Ich aber kämpfe Tag ein und Tag aus. Und wenn in diesen Punkten Sünde keine Rolle spielt, das könnte ja sein, dass du Mist baust. Aber wenn Sünde keine Rolle spielt, dann ist es vielleicht ganz einfach dein Ruf und dein Leben und deine Verantwortung, die der Herr Gott dir auferlegt hat. Nicht, um dich zu Fall zu bringen, denn er würde dir nie über deine Kraft hinaus eine Versuchung zulassen. Aber es ist dein Leben. Und dann ist es deine Verantwortung, zuerst einmal auf Jesus zu schauen, wie er auch Petrus ermahnt hat und zu ihm in ernst gemeinter Liebe sagte, folge du mir nach. Also folge du ihm nach. Amen.